Ey, wat, du hast doch wohl nicht mehr alle Speichen am Rad, oder wat?
Doch, alle. Hier ist Speichenalarm, der Podcast von Alexander Diek. Und ich habe mich überreden lassen zu 300 Kilometer an einem Tag mit dem Fahrrad. Klingt verrückt, ist es auch, aber so herrlich verrückt. Und hier erzähle ich von meinen Trainingstouren zum Lustmachen für alle Couchsitzer, die auch den Hintern hochkriegen wollen. Total wichtig, gerade jetzt in den Corona-Zeiten. Jeder Kilometer zahlt auf euch ein. Eine Runde auf dem Fahrrad ist der beste Stimmungsauffäller und Depri-Killer. Kommt mit und seht die Welt und vor allem den Frühling jetzt mit den Augen eines Radlers. Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört hier bei Speichenalarm. Und heute wird's kalt und weit und vor allem romantisch, denn all diese Attribute sind mit der Reise der transsibirischen Eisenbahn verbunden. Nein, ihr seid nicht falsch, das ist immer noch ein Fahrradpodcast, denn die Transsib kann man eben auch im Fahrrad runterradeln. 9100 Kilometer, 77.000 Höhenmeter, es ist ein Wahnsinn. Und der Mann, der sich darauf schon wie irre freut, ist Sven Ole Müller. Hallo Sven Ole.
Hallo Alexander, ich freue mich, bei dir zu sein.
Über deinen Ritt auf dem Rad nach Sibirien werden wir noch ausführlich sprechen, aber kommen wir erstmal zu einer Kurzvorstellung, eine kleine Bio, denn viele von euch Podcastern haben mir geschrieben, stell doch mal bitte deine Gäste vor. Und das werde ich gar nicht selber tun, sondern überlasse das mal meinem Gast. Sven Ole, kurze Kurzvorstellung, was möchtest du, was die Leute über dich wissen sollen?
Ja, das könnte eine lange Geschichte werden, ich will es aber versuchen kurz zu fassen. Ich bin in diesem Jahr 51 geworden, bin seit 30 Jahren selbstständig, war früher zu DDR-Zeiten im Leistungssport, in der Leichtathletik und auch im Radsport. Habe es nie bis zu den Olympischen Spielen geschafft, weil ich damals immer Heimweh hatte und die Leidensfähigkeit nicht für die Sportschule. Und das hat mich aber immer begleitet. Mein Vater war Olympiakader gewesen 1968 im Stabhochsprung und hat sich im Winter davor drei Rückenwirbel gebrochen und so hat sich das quasi durchgezogen. Da wollte ich immer dann zu Olympia, ich hatte dann immer Heimweh und es hat mich nicht losgelassen und irgendwann mit 45 bin ich dann auf die Idee gekommen, also über eine Situation mit einem Speaker, mit einem Karate-Weltmeister, der hat gesagt, Mensch, wenn dich das nicht in Ruhe lässt, dann mach doch was im Ausdauersport. Olympia ist durch, aber mach doch irgendwas im Ausdauersport, was ein Äquivalent sein kann. Und just zu diesem Zeitpunkt, über das Gesetz der Anziehung wahrscheinlich, ist mir das Race Across America über den Weg gelaufen.
Das härteste Radrennen der Welt, muss man sagen.
Ganz genau, das härteste Radrennen der Welt. Das ist deshalb das härteste Radrennen der Welt, weil man da nicht schlafen kann oder nicht viel schlafen kann, also sehr wenig schlafen kann. Das macht es so hart und es ist also das längste und härteste Einzelzeitfahren der Welt, was man auch im Team fahren kann. Ich bin es mit einem Vierer-Mix-Team gefahren, wir haben es auch gewonnen, wir haben also gegen die Profis auf dieser Welt, Profis und Amateure starten da in einer Wertung, haben wir gewonnen. Da waren wir ganz schön stolz und das ist aber nicht gelungen, weil wir die allerbesten, weltbesten Radfahrer gewesen sind, sondern weil es uns gelungen war, ein Dreamteam aufzustellen, eine Potenzialentfaltungsgemeinschaft. Die sind mit 15 Mann darüber geflogen, 4 Rennfahrer und der Rest Support-Team. Und da hat wirklich ein Rad ins andere gegriffen. Und im Anschluss daran haben wir ein Buch geschrieben zum Thema Dreamteams und so weiter. Also das ist eine lange Geschichte.
Es gibt es übrigens auch im Film zu sehen.
Ganz genau. Da gibt es auch einen Film drüber, der heißt REM. Ride hard or go home, den kann man kaufen. Und na gut, also das wollte ich nur erzählen. Ich bin gelernter Bildhauermeister, habe 12 Jahre lang einen Handwerksbetrieb gehabt. Dann sind mir ein bisschen die Füße eingeschlafen, wollte ich noch was anderes machen, habe noch BWL studiert, habe dann bei einem Konzern gearbeitet, 10 Jahre in der Teamführung, habe dort alle möglichen Weiterbildungen besucht, die man zum Thema Team haben kann, habe eine ziemlich hohe Position gehabt und habe in den 10 Jahren so 160, 165 Tage im Jahr im Hotel geschlafen mit viel gutem Essen und so weiter, hatte 15 Kilo zugenommen und irgendwann mit ein bisschen was über 40 habe ich dann gesagt, so jetzt ist Schluss, habe dort auch aufgehört und habe wieder angefangen, Leistungssport zu machen. Dann kam das Race Across America raus und jetzt das Red Bull Transsibirien Extrem. Das längste und härteste Radrennen, also Etappenrennen der Welt. Das ist quasi der Unterschied zum Race Across America. Race Across America, Einzelzeitfahren, und das ist ein Etappenrennen.
Wir hören eine leichte Thüringer Sprachmelodie, wie einst bei Olaf Ludwig. Das liegt daran, dass ihr aus der gleichen Stadt kommt.
Wir kommen aus der gleichen Stadt, und wenn ich eine Sache nie in Angriff genommen habe, da hatte ich viele Angebote, meine Sprache entsprechend glatt ziehen zu lassen. Aber ich habe immer gedacht, Mensch, es hat auch immer schön geklungen, wenn die Katharina Witt gesprochen hat. Ich lasse die Sprache mal nicht glatt ziehen und habe also immer noch meinen Thüringer Dialekt mit dabei.
Das klingt auch sehr, sehr sympathisch. Lass dir das von eben Berliner sagen.
Danke.
Jetzt haben wir Olaf Ludwig gehört, jetzt Katharina Witt. Wer sind denn eigentlich deine Heroes, deine sportlichen Vorbilder?
Oh, da gibt es eine Menge. Aber Olaf Ludwig ist nicht nur ein Vorbild, sondern auch ein Freund. Dann natürlich Katharina Witt. Und da gibt es also viele, die im olympischen Sport Medaillen geholt haben, weil ich eben weiß, was dazugehört. Das ist erstens ist es nicht nur die Leistung des Sportlers, sondern immer auch des Teams dahinter, weil wenn das nicht funktionieren würde, der gesamte Hintergrund, die Trainer, Mechaniker, Physiotherapeuten, Ärzte und so weiter und mentalen Unterstützer und so weiter, dann würde das alles nicht gelingen. Natürlich steht immer der Sportler im Vordergrund, und der Sportler kann so viel Support bekommen, wie er will. Wenn er sich selbst nicht in Bewegung setzt, passiert natürlich auch nichts. Also am Ende kannst du Resultate haben oder Ausreden. Das ist ein beliebter Spruch von mir, den einer meiner Rennkameraden beim Race Across America immer geprägt hat. Und darauf lässt sich das reduzieren.
Oh, der ist gut. Am Ende kannst du Ausreden oder Resultate haben. Das würden wir uns gleich vom Bildhauermeister gleich erstmal in Stein meißeln lassen und immer mit dem Fahrrad mitnehmen. Das ist gut.
Genau.
Ich wollte in der DDR immer Radsportler werden, weil in den 80ern, du wirst dich erinnern, da waren mit dem Milli-Vanilli-Style die engen schwarzen Radlerhosen tierisch in. Der letzte Schrei in der Mode, aber die gab's nirgends, außer wenn du im Radsportverein warst, aber mein Talent hat irgendwie nicht gereicht.
So war das. Also wir sind dann auch eben wegen dieser tollen Hosen, das waren ja Seidenrennhosen, hießen die damals, eine Seidenrennhose, die hat so schön geglänzt. Und diese Klamotten, auch Radschuhe und Trikots und so weiter, auch selbst das Rennrad, das hast du ja nur bekommen, wenn du im Leistungssport quasi warst. Ansonsten gab es das ja gar nicht zu kaufen, da hat dir das alles Geld der Welt nichts genützt. In der DDR gab es das eben nur, wenn du die Leistung gebracht hast. Und da sind wir sogar bei 10 Grad plus kurz gefahren, nur damit das eben schön aussieht.
Apropos die 80er, wenn man dich anruft am Telefon, da hast du so eine coole Hintergrundmusik von Magnum aus den 80ern, dem Kult-Schnurri-Träger. Warum?
Magnum fand ich ziemlich cool. Es ist ja auch eine Wandlung, in der Statur der Menschen und so weiter. Ein Athlet aus den 80ern sieht nicht aus wie ein Athlet aus 2020. Da hat sich sehr, sehr viel verändert. Auch ich muss mich dem ein bisschen anpassen. Also wenn du heute irgendwo was beschicken willst, sportlich und was gewinnen willst, musst du deinen Körper ein bisschen verändern. Radsportler haben halt einen ziemlich schlanken Obergürtel, eher einen dünnen Oberkörper. Das war früher nicht so. Aber die Athleten von früher, die kämen eben heute bei der Tour de France über die Berge. Und ja, das sind Top-Sprinter. Die können nicht ein, zwei, drei Etappen gewinnen im Sprint, spektakulär. Aber die kommen eben nicht über die Berge. Es geht alles nur um Watt pro Kilogramm. Und das ist heute ausgereizt bis zum geht nicht mehr. Heute ist Eliud Kipchoge unter 2 Stunden Marathon gelaufen. Also das sind Tendenzen, da ist wirklich, wird an jeder Stelle Schraube gestellt. Und da musst du entweder mitmachen, mitspielen für eine bestimmte Sache oder sein lassen. Die zwei Varianten gibt es da nur.
Mhm. Interessant ist, dass du gesagt hast, du warst so 45, als du dann ganz verstärkt aufs Rad gestiegen bist. Witzigerweise ist, ich war genau auch 45. Mein Anstoß, viel und oft und sehr gerne aufs Rad zu steigen, war die geplante Teilnahme an der Mecklenburger Seenrunde, 300 Kilometer rund um Neubrandenburg. An einem Tag in einem Ritt, da wollte ich mich nicht blamieren, habe angefangen jeden Tag zu trainieren, zu fahren, zu fahren, zu fahren und bin bis zum eigentlichen Start der MSR, das war vor einer Woche, so auf 1400 Trainingskilometer gekommen. Die MSR musste Corona-bedingt ja leider abgesagt werden, aber steigt im nächsten Jahr wieder, worauf ich mich sehr, sehr freue, wie viele Radsportler in ganz Deutschland. Ja, und du wirst dann nach Russland fliegen erstmal und dann aufs Fahrrad steigen. Es ist ja auch verschoben worden durch Corona. Das heißt für dich noch ein bisschen mehr Vorbereitung. Wie sieht deine Vorbereitung jetzt aktuell aus?
Also die Vorbereitung für dieses Rennen ist also vielschichtig zunächst mal. Und ich meine, ohne einen Sportwissenschaftler auch nicht zu leisten. Also da kannst du sehr viel falsch machen. Oldschool wird ja immer gesagt, Radfahren kommt von Radfahren. Das heißt, du musst eben Kilometer schrubben. Da weiß man heute, dass das nur bedingt richtig ist, sportwissenschaftlich. Da gibt es bestimmt viele, die deutlich mehr Kilometer noch fahren als ich. Ich habe jetzt dieses Jahr 10.000 runter. Das ist auch schon viel, aber da gibt es eben welche, die haben 15.000 runter oder die, was weiß ich. Ne? Bloß die fahren eben nicht beim Red Bull mit. Und deshalb ist die Trainingssteuerung eine sehr, sehr komplizierte Sache. Ich fahre viel langsam, 80% ungefähr, und 20% sind dann entsprechend harte, ich nenne das Sadomaso-Einheiten, ne? Also harte Intervalleinheiten, vorwiegend auf der Rolle.
Und Sven-Ole, was heißt langsam?
Naja, langsam, auch das verschiebt sich langsam. Das kann man nicht messen anhand der Geschwindigkeit. Bei mir liegt die so bei 30, 31 km/h, das ist Grundlagenausdauer 1. Inzwischen, aber das ging ja auch mal anders los, langsam heißt immer in einem entsprechenden Herzfrequenzbereich, nämlich im Grundlagenausdauerbereich 1. Und dieser Herzfrequenzbereich verändert sich einfach über die Jahre. Wenn du mehr fährst, geht die Herzfrequenz runter, weil jeder Mensch nur eine bestimmte Anzahl von Herzschlägen hat. Und wenn die verbraucht sind, sind sie verbraucht. Dann ist das biologische Endalter erreicht und so weiter. Und wenn es so wäre, dass die Herzfrequenz nicht runterginge, also der Pulsschlag nicht runterginge bei Belastung, würde das ja automatisch bedeuten, dass Sportler, Leistungssportler viel eher sterben als andere Menschen. Das ist aber nicht so. Es hat die Natur so eingerichtet, dass sich das entsprechend anpasst. Und deshalb fahre ich natürlich eine höhere Geschwindigkeit bei meiner Herzfrequenz oder beim Herzfrequenzbereich, als es jemand tut, der gerade damit anfängt oder der 2 Jahre jetzt Rad fährt oder sonst irgendwas. Ja. Also Trainingssteuerung ist ein spezielles Thema. Zusätzlich muss viel Stabilisationstraining gemacht werden. Also der ganze Körper, insbesondere die Tiefenmuskulatur, muss in Ordnung gebracht werden oder muss stabil gehalten werden, dass der Skelettapparat stabil ist und dass du keine orthopädischen Probleme bekommst. Du musst richtig aufs Rad gesetzt sein und so weiter. Also das ist ein weites Feld.
Wie lange braucht ihr denn für die 9.100 Kilometer? Wie viel Wochen, Monate?
Naja, wir haben 15 Etappen. Und es sind 24 Tage, dann sind wir da drüben. Es gibt Ruhezeiten, es wird also immer geschlafen. Die kürzeste Etappe ist 250 Kilometer, dann sind etliche um die 350 und 750 Kilometer und 2 sehr lange. Eine ist 1000 Kilometer und eine ist 1368 Kilometer King Stage. Und 1360 Kilometer fährst du natürlich in ungefähr 2 Tagen, ein bisschen was über 2 Tage. Wird dann durchgefahren, da hast du in den 2 Tagen vielleicht 3-mal eine halbe Stunde Powernap. Ansonsten wirst du aus dem Auto versorgt und so weiter, bist auf dem Rad und versuchst es eben runterzureisen. Die Spitzenzeiten liegen so zwischen 315 und 330 Stunden für die 9.100 Kilometer. Also man kann nur sagen, ja, also rund in 30er Schnitt.
Heieiei. Du hast ein Team dabei, wie sieht's aber aus mit deinem Russisch?
Mein Russisch, ich habe ja 7 Jahre lang Russisch gelernt, von der 5. Klasse an. Und ich bin, also es ist bedauerlich, was davon übrig ist. Also eher nichts. Ich kann mich zwar in Russland gut orientieren, weil ich ja die Schrift lesen kann und weil auch viele Dinge dann wiederkommen. Aber ich muss auch nicht Russisch sprechen, sondern Red Bull und Most Consulting, die haben das Ganze ja organisiert. Für die 11 Rennfahrer, die da weltweit starten, gibt es rund 110 Begleitpersonen und 39 T6-Busse von VW, die Hauptsponsor sind. Da wird Englisch gesprochen, da wird Spanisch gesprochen, da wird Russisch gesprochen und auch Deutsch. Also deshalb muss ich, also mein Englisch ist deutlich besser als mein Russisch, sagen wir es mal so.
Und ich weiß, viele Podcaster warten jetzt drauf und sagen, wann stellt ihr endlich die Frage, die wichtigste Frage, was hast du für ein Fahrrad?
Ich habe ein Fahrrad, das könnte man No Name nennen. Und zwar vom Jürgen Schulz von My Position. Das ist der der Bikefitter der Triathlon-Nationalmannschaft. Mit dem sind wir bekannt geworden, als wir uns aufs Race Across America vorbereitet haben. Der hat uns dort auf die Fahrräder gesetzt. Und der hat eine kleine Eigenmarke, die heißt Skrane, S-C-R-A-N-E, Skrane. Und der entwickelt also die Rahmen selbst, lässt die dann in Asien herstellen und setzt dich auch entsprechend drauf. Das ist mein Rad. Also sozusagen No-Name, aber ich würde halt nichts anderes mehr fahren wollen.
Mhm. Was kann man denn eigentlich gewinnen oder was gewinnt denn der Sieger?
Persönliche Entwicklung. Das Ganze kostet, wie auch das Race Across America, eine Menge Geld. Und es ist also auch eine sehr hohe Startgebühr, muss da 20.000 Euro Startgebühr bezahlen, wenn du überhaupt ausgewählt wirst. Ne? Dafür ist das voll supported, also da wachsen die Bäume jetzt nicht in den Himmel. Ich habe ja gesagt, wie viele Leute Begleitpersonal dabei sind und so weiter. Also das ist eine teure Geschichte, die über uns Sponsoren dann finanziert wird. Und Red Bull hat ja da ein eigenes Mediateam und die ganzen Mediadaten dürfen die Sponsoren wieder verwenden und so weiter. Also es ist schon ein rundes Konzept, aber was du da mitnimmst, ist halt bestenfalls, wenn du unter den ersten drei dort in Vladivostok ankommst, in Pokal und persönliche Entwicklung. Weil von den 11 Startern werden wahrscheinlich 5, maximal 6 ins Ziel kommen. Die anderen scheiden aus, aber nicht, weil sie körperlich zu schwach sind, sondern weil sie mentale Probleme unterwegs bekommen. Das war bei allen Austragungen dieses Rennens so. Das sind also die Spitzenradsportler, die dort gestartet sind, in den letzten Etappen dann mental eingebrochen. Da gab es also Szenen, wo dann einfach der Sinn fehlt. Du brauchst den Sinn. Du musst wissen, warum du nach einer 1360 Kilometer Etappe, die 13. Etappe ist, noch zweimal 750 fahren musst. Auch wenn das Rennen wahrscheinlich dort schon entschieden ist. Also von den Zeiten her. Ne? Das musst du wissen, warum du dann weiterfahren willst.
Die hatten, wie du so schön sagtest, die hatten Ausreden, aber keine Resultate.
Also das würde ich, das wäre ein bisschen vermessen, wenn ich das jetzt unterstützen würde, diese Aussage. Wer bis dorthin gefahren ist, der hat da keine Ausreden mehr, sondern der hat für sich keinen Sinn mehr. Also das Thema Ausreden, das hast du dann schon lange hinter dir gelassen. Da hast du schon mit Sicherheit 1-2 Tage inneren harten Dialog mit dir geführt und bist da weit, weit von allem, was sich draußen so bewegt, entfernt. Und von allem entfernt, was Ausreden angeht, es rutscht dir einfach der Sinn weg. Du fragst dich, warum sollst du jetzt weiterfahren? Und an den Punkt kommst du und den musst du vorher simulieren. Diesen Punkt musst du simulieren und musst dann für dich die richtigen Formeln kennen. Und da reicht es eben nicht, ein sehr, sehr guter Radsportler zu sein. Diese mentale Kraft ist entscheidend darüber, ob der Körper weitermacht oder nicht.
Das ist interessant. Speichenalarm soll auch ein Motivationspodcast sein für alle Couchsitzer, die den Hintern hochkriegen wollen und rauf aufs Rad. Was wäre dein Tipp? Wie schafft man diesen Magneten loszuwerden, der einem ins Auto zieht, statt aufs Rad?
Im Englischen heißt es ja wohl Purpose. Also wird mit Sinn übersetzt, stimmt nicht ganz, aber es gibt kein anderes Sinnwort im Englischen. Du brauchst einen persönlichen Sinn, also eine intrinsische Motivation. Alle extrinsische Motivation verpufft nach 2 bis 3 Tagen, wenn sie extrem gut war. Und was noch viel schlimmer ist, extrinsische Motivation behindert intrinsische Motivation. Das heißt, die behindert, dass du dich selbst in Bewegung setzt. Das sind so, das ist übrigens mein Job heute, über diese Dinge zu reden. Und du musst für dich rausfinden, was dich antreibt, wenn du alle Argumente hast, aufzuhören. Oder wenn du alle Argumente hast, dich gar nicht erst in Bewegung zu setzen. Dann musst du wissen, warum du jetzt aufstehst. Das kannst du nur selbst entscheiden. Über einen kürzeren Zeitraum können dich andere raustreiben mit Belohnungsabsichten oder mit Bestrafungen, Androhung von Bestrafungen und so weiter. Das geht eine Weile. Aber wenn du sowas leisten willst, brauchst du einen Sinn. Und ich habe auch lange überlegt, was der Sinn sein kann. Und was mir tatsächlich am wichtigsten und am meisten am Herzen liegt, ist, neben Gesundheit, dass Frieden herrscht. Und deshalb habe ich mit dem Olaf gesprochen, Ludwig, ob ich die Friedenstaube haben kann von der internationalen Friedensfahrt, die er und der Jörg Strenger gehabt hatten zum Schluss. Und der hat sie mir zu treuen Händen überlassen und hat gesagt, ich möge doch sie in Ehren halten und gerne als Friedensbotschafter dann durch Russland fahren. Also ich werde die Friedenstaube der Friedensfahrt auf dem Trikot tragen und wir werden in den einzelnen Etappenorten auch mit Menschen zusammenkommen, die dieses Thema Frieden auch wichtig finden. Jetzt, ja, das ist das, was mich antreibt. Und damit gehe ich eine Verpflichtung gegenüber ganz vielen Menschen ein und kann dann nicht mehr sagen, nur weil ich irgendwelche Befindlichkeiten habe oder mich am Ende fühle, lasse ich einen Frieden sausen. Das ist das, was mich dann antreibt, dass ich diese Verpflichtung eingegangen bin, ganz bewusst.
Oh, du möchtest A, nicht für Enttäuschung sorgen bei den anderen und es geht in dem Sinne weniger um dich als wirklich um eine viel, viel größere Sache.
Ja, also ich bin ja ein Teil der Gemeinschaft und für mich ist halt Frieden auch extrem wichtig und demzufolge ist es für mich genau wie für die Gemeinschaft. Also ich will das gar nicht Vorbild nennen, aber jemand auf jeden Fall, der zu dem steht, was er sagt. Das würde ja schon ausreichen. Ne? Wenn Wort und Handlung zusammenpassen, dann ist schon viel erreicht. Ne? Viele plaudern viel, Dampfplauderer, die erzählen viel und du kannst vor lauter Worten dann die Taten nicht erkennen. Und meine Verpflichtung ist eben, selbst konkurrent zu sein und zu meinem Wort zu stehen.
Tiefer Respekt. Eine andere sehr konkrete Frage. Was hast du denn heute gefrühstückt?
Heute habe ich nicht besonders gut gefrühstückt. Also ich habe nicht besonders gute Sachen gegessen. Ich habe also Brötchen gegessen, was nicht so toll ist. Es waren glücklicherweise Roggenbrötchen, also Weizenbrötchen gegessen, lauter Süßigkeiten, weil ich ziemlich viele Kilometer im Moment fahre in der Woche. Ich kann das machen. Aber was mein Lieblingsfrühstück ist und was ich auch esse, bevor ich längere Touren fahre, ist, wenn das jetzt interessant ist, soll ich das kurz sagen?
Na, aber auf jeden Fall, wir warten ja nur drauf, na klar.
Relativ banal. Und zwar koche ich mir mit halb Wasser und halb Milch Haferflocken, Chiasamen, frischen Ingwer, Cayennepfeffer und einen geschnittenen Apfel, ein paar Rosinen oder Cranberries. Das ist so ein bisschen Salz, mache ich mit dran. Das ist so mein Frühstück, so ein Frühstücksbrei, den koche ich kurz auf, geht ruckzuck und der hat viel gute Energie.
Die Engländer sagen viel vornehmer Porridge ja dazu. Das klingt immer viel besser als Haferschleim. Kann aber auch mit den Zutaten, die du genannt hast, kann es aber auch richtig gut schmecken.
Das schmeckt sehr, 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 sehr lecker. Ja. Und je weniger Zucker du isst, desto mehr Süße hat natürlich auch alles andere wieder. Also auf das kannst du verzichten. Ich bin gestern mit zwei jungen Wilden eine kleine 150er Runde gefahren. Und der eine, also beides Sportwissenschaftler und wir sind dann irgendein Punkt gewesen, wo es darum ging, Eis zu essen und so weiter. Und dann waren die Leute vor uns, die haben gelesen, was hinten auf der Eispackung steht, was da alles drin ist. Und da sagt der eine nur, naja, was soll denn da schon drin sein? Zucker und es wird mit SCH. Ne? Darauf lässt sich vieles reduzieren. Ja, genau. Also dem Zucker ein bisschen zu entsagen. Das ist ja dann, am Ende ist das kein Entsagen mehr, dann, sondern eine bewusste Entscheidung. Merkst also, wenn du weniger Zucker isst, wie es dir deutlich besser geht. Ne? Und wie, also auch Dinge, die im Körper dann in Zucker umgewandelt werden. Ne? Ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler, aber du kommst natürlich, wenn du viel Sport machst und auch dann an die letzten Ressourcen herangehen willst, kommst du nicht umhin, an deine Ernährung zu gehen. Ne? Was nicht heißt, dass man auch immer mal über die Stränge schlagen darf. Ne? Also das Leben soll ja auch Freude machen. Aber wenn ich vorher 4000 Kilokalorien verbrannt habe, kann ich auch mal eine Pizza essen. Ne?
Was war denn eigentlich deine krasseste Erfahrung, die du als, als Hochleistungs-Ultraathlet je machen durftest oder machen musstest? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du schon mal aufgegeben hast, aber standest du kurz mal davor, weil du gesagt hast, also das ist echt, das ist selbst mir zu hart?
Also wir sind in Amerika, also gab es zwei Sachen. Eine Sache, die genau auf deine Frage abzielt, und eine Sache, die uns am meisten zerstört hat. Die erste Sache, die mit dem Aufgeben zu tun hatte, wir sind Yarnell Great, kann man mal googeln, das ist ein Berg, sind wir hochgefahren aus der Wüste. Da waren 35 Grad im Schatten und dann geht es da ungefähr 800 Höhenmeter hoch bei voller Sonneneinstrahlung. Der Asphalt hatte 80 Grad Temperatur, haben wir gemessen. Also nicht nur die Hitze von oben, also bei 35 Grad im Schatten, kannst du dir vorstellen, sind über 60 Grad in der Sonne. Und der Asphalt strahlt von unten mit 70, 80 Grad. Da ist auch jedes Wasser, was du in der Flasche hast, natürlich entsprechend warm. Das ist also so warm, dass du es gerade noch trinken kannst. Das ist ekelhaft, aber du musst es trinken, weil du sonst dehydrierst. Und dann saßen wir jeder immer so um die 60 Minuten auf dem Rad. Dann haben wir auf den nächsten gewechselt. Und diesen Berg hoch ging das gar nicht. Da sind wir also 45 Minuten, dann mussten wir wechseln. Und da kommt man in so einen schockischen Zustand. Das heißt, die Haare stellen sich auf den Arm. Du fängst an zu frieren, dann wieder auch zu schwitzen und also so Schweißausbrüche, kalte Schweißausbrüche. Du hast einen Gang drauf, kannst dich weiter hochschalten und versuchst deine Herzfrequenz irgendwie im Griff zu behalten. Und dann hast du dort alle Argumente aufgeben zu können. Übrigens, an diesem Berg hat das Team von Dubai aufgegeben. Fanden wir ganz lustig. Und wir sind weitergefahren und da hat jeder, also die Nicole und ich, wir sind an diesem Berg gewesen im Einsatz und wir hatten beide den gleichen Zustand. Und mich hat angetrieben, dass wir irgendwann im Vorfeld gesagt haben, dass wir das Race Across America gar nicht nur mitfahren, sondern wahrscheinlich auch gewinnen wollen. Und da haben wir viel Shitstorm geerntet, aber das war eine rein mathematische Sache. Unser Trainer hat uns gefragt, worauf er uns vorbereiten soll. Und da haben wir uns überlegt, was in den letzten 35 Jahren so die Spitzenzeit gewesen ist. Und haben das mal ausgerechnet und hat gesagt, es wäre denkbar, dass man das schaffen kann. Also, dass er das mit uns hinkriegen kann. Und von da an haben wir halt gesagt, wir können das wahrscheinlich auch gewinnen. Ja. Und das war, und da haben viele natürlich gesagt, ihr Spinner und ihr überheblichen Typen und tralala. Aber für uns war das aber ein Antrieb. Ne? Also auf dem ewig Dritten oder ewig Letzten hätte ich mich halt nicht so hart vorbereiten können. Und diesen Berg hoch ging mir das dann alles durch den Kopf. Da habe ich gedacht, Mensch, hörst jetzt auf und es ist ungesund. Und dann kommen ja die ganzen Sachen, alle Argumente, alles, was auch von außen erzählt wird, kommt dann hoch. Und du hast alle Argumente zu sagen, nee, also das waren unmenschliche Bedingungen, du hörst jetzt auf. Und dann habe ich mir gedacht, und das habe ich die auch vor mir gesehen, wie die lachen und sagen, ja, das haben wir doch gleich gesagt und das haben wir doch gewusst und so weiter. Und an der Stelle hat es einen Schalter umgelegt und dann ging es weiter. Ja. Ist ein niederer Beweggrund, wenn man so will, aber hat geholfen in dem Moment. Und jetzt, was das Härteste war, also das war der Punkt, an dem wir hätten aufgeben können, aber weitergemacht haben. Und das andere, das Härteste bei diesem Rennen ist der Schlafentzug. Du kommst, also selbst wir sind ja ein Viererteam gewesen und viele sagen, ja, da hattet ihr ja zwischendurch Pause und so weiter, die Solofahrer fahren das durch und so, alles richtig. Aber unsere Uhren messen das ja, wie viel wir geschlafen haben und durch das viele Adrenalin, was du ausschüttest und so weiter und durch diesen Rhythmus, durch diesen Tag-Nacht-Rhythmus, der komplett gestört wird, immer wieder, dann fährst du durch vier Zeitzonen. Das ist also der gesamte Biorhythmus ist völlig durcheinander, haben wir Renner auch nur eine anderthalb Stunde pro Tag geschlafen. Und nach 6,5 Tagen sind wir ans Ziel gekommen und hatten die 5000 Kilometer weg. Und wir waren so müde, dass wir beim Essen eingeschlafen sind. Wir sind alle naselang eingeschlafen, aber nicht nur wir, auch die gesamte Crew, weil die auch so hart gearbeitet haben. Die haben ja auch 18-Stunden-Schichten gehabt.
Und sieht man dann tatsächlich wie so rosa Elefanten, was man so mal so annimmt bei Schlafentzug? Oder wie fühlt sich das an?
Also, wir waren in der Phase davor. Wir hatten eben nur diese unglaubliche Müdigkeit, die auch 14 Tage lang ungefähr nicht wegging. Das ist auch das Schlimmste, woran ich mich erinnere. Bisher, deshalb käme Race Across America solo für mich nicht in Frage, weil du da quasi nur was beschicken kannst, wenn du so wenig schläfst. Und das Red Bull Transsibirien Extreme, da kannst du schlafen zwischendurch. Das ist quasi der einzige Grund, warum ich sage, das kann ich fahren, ne? Weil ich Erholungszeiten dazwischen habe. Mit den rosa Elefanten, das heißt also, dass du anfängst zu halluzinieren. In dem Zustand sind wir noch nicht gewesen. In den Zustand kommen aber nahezu alle Solofahrer. Die sitzen also 23 Stunden auf dem Rad und eine Stunde haben die pro Tag schlafen und massieren und sowas. Aber während dem Schlafen werden die massiert. Also die schlafen sofort ein. Und die erzählen alle von den unglaublichsten Halluzinationen, dass die Titanic neben ihnen fährt oder dass sich die Erde auftut und geheime Botschaften rauskommen oder die Mujahideen sie verfolgen und was weiß ich. Also die verrücktesten Sachen. Davon erzählen die alle. Und da habe ich gesagt, das ist, glaube ich, die Grenze dessen, die nicht mehr ganz gesund ist.
Man muss auch seine Grenzen können. Dann wünschen wir dir ein weiches Bett, viel Spaß. Sven Ole, er ist Bildhauermeister, erfolgreicher Geschäftsmann, Bestseller-Autor, Ultraathlet und vor allem, wie wir gehört haben, Teamplayer, der auch ein Stück was für uns alle tut, mit der Friedenstaube der internationalen Friedensfahrt immer mit dabei. Frieden, ganz, ganz großes Thema für ihn. Sven Ole, danke dir, dass du für den Speichenalarm Zeit hattest. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei deinen Projekten, natürlich besonders für den Transsib Extreme dann im kommenden Jahr. Wir werden das im Auge behalten und ihr könnt das auch. Fotos von Sven Ole und alle Links zu ihm findet ihr unter www.speichenalarm.de. Sven Ole, danke dir.
Herzlichen Dank, Alexander. Hat mich gefreut.
Mach's gut.
Mach's gut. Tschüss.
Und liebe Podcast-Gemeinde, wir haben über den Film Ride Hard or Go Home vom Race Across America gesprochen, den mit den rosa Elefanten. Und ihr könnt davon DVDs gewinnen mit Autogrammkarten von Sven Ole Müller und jetzt zusammen mit meiner neuen Homepage speichenalarm.de auch Speichenalarm-Fahrertrikots. Ich werfe alle Namen hoch und ziehe die Gewinner. Schreibt mir einfach eure E-Mail-Adresse hier in den Kommentar mit der gewünschten Größe eures T-Shirts. Ja, so, euch allen einen tollen Fahrradfrühling, egal wofür und ob ihr überhaupt trainiert. Habt einfach Spaß auf dem Rad. Aber denkt dran unterwegs.
Mit dem Fahrrad nicht in ersten Wagen.